Servus, willkommen zum Gegenpressing Podcast. Jonas, heute das letzte Mal, bevor wir uns wieder in echt sehen.
Ja, sehr schön. Ich freue mich auch schon.
Ich freue mich auch schon. Es wird gut. Wochenende ist noch nicht groß geplant, aber einen Fixpunkt haben wir. Ein Spiel werden wir auf jeden Fall zusammen besichtigen.
Ja.
Und je nach Verfassung, ich muss ja am Sonntagmorgen ja auch früh raus, aber muss er selber noch ran. Aber da wirst du schon wieder gen Norden entschwunden sein wahrscheinlich.
Ja, vor allem könnte ich Sonntag auch kontern, weil ich Montag noch frei habe.
Also, liebe Kinder, kontern heißt in dem Zusammenhang natürlich nicht, Alkohol mit noch mehr Alkohol zu bekämpfen, sondern einfach dem Unwohlsein mit guter Laune kontern, die man dann auch in der neuen Woche ausleben kann. Das ist so richtig?
Ja, genau. Das ist richtig.
Apropos Wochenende, ich habe vor zwei Wochenenden oder sogar vor drei schon, bin ich nicht ganz sicher, hatte ich ein Wochenende lang, sage mal, viel Zeit. Und dementsprechend habe ich wirklich seit ganz langer Zeit auch mal wirklich wieder viel Fußball geschaut. Das war das Wochenende, als das Manchester Derby war. Mhm. Und da habe ich dann eben auch, also sowohl Manchester Derby, das war aber, glaube ich, erst am Sonntag um
17:30 oder so,
genau. Aber habe schon Samstag angefangen mit so ein bisschen zweite Liga, da habe ich nebenher noch einen Schrank aufgebaut. Das war eine schöne Einstimmung. Und dann Bundesliga-Einzelspiel, danach tatsächlich Sportschau. Und Abendspiel habe ich mir, glaube ich, geschenkt. Und dann eben Sonntag auch immer so ein bisschen mal so reingezappt, auch so ein bisschen international und so. Also habe wirklich viel geguckt. Und da das jetzt bei mir das seit langem mal wieder der Fall war, ist mir auch was aufgefallen, nämlich wie viele Statistiken eigentlich weg können. Also es gibt so viele Statistiken mittlerweile, die können, ich zähle mal auf, welche Statistiken weg können. Es kann weg die Torwahrscheinlichkeit, es kann weg die Eckballstatistik, kein Mensch, es ist doch völlig wurscht, wie viele Eckbälle man hat, sagt überhaupt gar nichts aus. Es kann weg die Sprintgeschwindigkeit, es juckt doch mich nicht, wie schnell da jemand rennt. Das kann weg. Was kann noch weg?
Also die Eckballstatistik auf gar keinen Fall. Worauf soll man dabei bei Tipico noch wetten?
Wer, ja, und vor allem, welcher Mittelständler soll das denn in Hoffenheim noch präsentieren?
Eben, ganz genau. Also ja, es muss Eckballstatistik muss da bleiben.
Okay, das wäre natürlich echt ein valider Punkt, dass Eckballstatistik im Stadion nur noch gibt, damit man es verkaufen kann. Okay, da gebe ich recht. Aber ich meine jetzt auch im Fernsehen. Also ich war ja nicht im Stadion. Im Fernsehen kann es weg.
Was sie ja schon weggemacht haben, was auch jetzt keine Statistik, aber auch das unnützeste Tool, noch unnützer als die Expected Goal Wahrscheinlichkeit, war die realtaktische Aufstellung.
Stark. Fand ich gar nicht so schlimm. Auch Heatmap kann mal was aussagen, wenn man es natürlich einfach immer einblendet, dann irgendwie nicht.
Ja, aber die realtaktische Aufstellung, die in jedem Spiel sah die überraschenderweise komplett identisch aus. weil ja logischerweise sich das meiste in der Mitte aufhält.
Ja. Gut, es kommt natürlich auch darauf an, was die Trainer für einen Matchplan haben.
Ja, die hatten alle den gleichen offensichtlich. Da wurden sie entlarvt. Es gibt keine Laptop-Trainer mehr. Es gibt nur einen Matchplan.
Das ist der Matchplan F-Jugend, nämlich alle in die Mitte zum Ball.
Ja, genau.
Expected Goals finde ich aber gut. Finde ich tatsächlich gut. Gibt mir auch, also wenn man, ich finde ja die Statistiken können, also die ich jetzt genannt habe, die können weg. Weil die mir nicht, also die bringen mir nichts, die sagen mir nichts aus. Die Expected Goals sagen mir was, die sagen mir nämlich aus, wie wahrscheinlich es ist, dass meine Mannschaft oder irgendeine Mannschaft auf ihre drei Tore in dieser Halbzeit kommt. Wenn sie aber nur einen Expected Goals Wert von 1 haben, dann waren sie wohl offensichtlich hocheffizient. Wenn sie einen Expected Goals Wert von 5 haben und nur 3 Tore gemacht haben, dann waren sie offensichtlich haben sie ziemlich viele Chancen vergeben. Ja, finde ich, das sagt noch was aus.
Aber auch das ist mir egal. Solange mein Verein nicht spielt.
Ich will Fußball und Bratwurst und Bier.
Naja, ganz ehrlich, das ist doch genau wie das Eckballverhältnis.
Ja, das Eckballverhältnis ist, sagt er, also nur weil ich viele Eckbälle habe, die können ja alle total ungefährlich sein. Die sagen mir nichts über meinen, weißt du, wie ich meine? Und es kann sein, dass eine Flanke abgefälscht wird, es gibt einen Eckball. Und es kann sein, ich schieße und der Torwart lenkt aus dem Winkel zur Ecke, dann ist auch ein Eckball. Das kann beides sein.
Es sagt ja in der Regel aber aus, dass du dich viel in der gegnerischen Hälfte aufgehalten hast. um eben eine Flanke, einen Torschuss oder was auch immer zur Ecke zu haben.
Oder du schießt viel von außerhalb vom 16er und es kommt immer ein Dein dazwischen, das geblockt wird und dann geht's zur Ecke.
Ja, aber du bist halt viel irgendwie in der gegnerischen Hälfte unterwegs. Mindestens mal das sagt's aus, wenn du ein Eckballverhältnis von 15 zu 0 hast.
Finde ich aber, dass die Expected Goals dann doch deutlich mehr...
Nee, das finde ich richtigen Schwachsinn.
Nee, finde ich gut. Auf jeden Fall ist dann, als erstes habe ich ja gesagt, Torwahrscheinlichkeit. Ist dir schon mal aufgefallen, wahrscheinlich schon, dass immer diese Torwahrscheinlichkeit eingeblendet wird, wenn ein Tor gefallen ist.
Ja.
Also da steht dran irgendwie, das ist ja ein Bild von Lewandowski, Torwahrscheinlichkeit 22%. Was, weißt du, was das bedeutet?
Ja.
Was bedeutet das?
Das bedeutet, wie wahrscheinlich es ist, aus der Position, von der das Tor gefallen ist, dass aus der Position ein Tor fällt. Dabei werden aber so Faktoren wie, du schießt aus 18 Metern, aber das Tor ist leer, nicht mit einberechnet, sondern nur, wie wahrscheinlich ist es, aus 18 Metern vom linken 16er Ecken Tor zu schießen.
Siehst du, da weißt du schon mehr als ich, aber trotzdem nicht ganz richtig. Ich dachte, und jetzt darfst du natürlich lachen, ich dachte wirklich, bis heute Nachmittag, dachte ich, dass diese Torwahrscheinlichkeit bedeutet, wie wahrscheinlich ist es, dass der Lewandowski in dem Spiel trifft? oder wie wahrscheinlich, also immer halt der Spieler, der trifft, wie wahrscheinlich ist es, der in dem Spiel trifft? Ich hatte halt da keine Erklärung, also ich hatte keine Erklärung für dieses Ding, deswegen habe ich es mir so erklärt halt, ja. Ist aber tatsächlich so, wie du sagst, wie wahrscheinlich ist es, dass in dieser Situation der Spieler trifft. Und da sind wir nämlich wieder bei den Expected Goals, weil das natürlich da, das ist eine verbrüderte oder verschwesterte Rechnung des Ganzen, weil die Expected Goals funktionieren ja auch so. Wie viel Gegenspieler sind dazwischen, aus welcher Position ist Torwart drin und so weiter, welchen Winkel hat man zum Tor, wie viel vom Tor ist offen und sowas. Das wird da alles mit einberechnet und das wird bei dieser Torwahrscheinlichkeit auch mit einberechnet. Das ist da, wo du nicht recht hattest, weil genau das wird alles mit einberechnet.
Okay, ich dachte nämlich, das wäre der Unterschied zwischen den beiden.
Nee, Expected Goals ist einfach nur für das Team während des Spiels. Also laut Statistik hätte das Team so und so viel Tore schießen müssen. 4,3, das ist der Expected Goals Wert, der quasi errechnet wird aufgrund der Chancen, die das Team kreiert hat. Und diese Torwahrscheinlichkeit ist es eben runtergebrochen auf diese eine Situation, in der das Tor fällt.
Mhm. Ah, okay.
Und aber es stimmt, in dem Moment, also im Prinzip wird dieses, wenn da dran steht, Lewandowski 22%, dann ist es ein Expected Goals Wert von 0,22. Wegen 100% und so. Und diese 0,22, die werden aber auf den Mannschafts-Expected Goals-Wert quasi draufgerechnet. Also diese Torwahrscheinlichkeit Lewandowski 22% ist dann ein Teil von den Expected Goals 4,3, die Bayern in dem Spiel hatte, zum Beispiel.
Mhm.
Und dann dachte ich, dann finde ich diese Torwahrscheinlichkeit gar nicht so verkehrt, weil das sagt ja dann ja wirklich was in dem Moment, wenn das Tor fällt. Naja, war das jetzt, also beantwortet ihr so ein bisschen die Frage, muss er den machen? Oder war der echt sau schwer? Finde ich gar nicht so verkehrt. Muss man aber vielleicht ein bisschen erklären.
Ja, oder weglassen. Und man sieht ja, ob er drin ist oder nicht.
Ja, gut. Also ich bin da der Statistik einfach zu sehr zugeneigt, als dass mich sowas nicht fasziniert.
Weil oft sind ja die einfachen auch die schweren.
Okay, wow, du greifst schon auf den Schwerpunkt vor, aber ja.
Okay, wir müssen sagen, unabgesprochen, also unbewusst.
Wir haben uns heute nicht abgesprochen. Wenn wir dann bei Statistiken sind, dann würde ich dir gerne noch drei kleine Statistiken präsentieren, die ich im Laufe der letzten Wochen angesammelt habe. Und zwar kommen die vom, jetzt muss ich, wie es richtig heißt, vom CIES, Football Observatory, das ist so ein Zusammenschluss, der in der Schweiz sitzt und die auch, wir hatten das mal, diese realen Marktwerte, kannst du dich erinnern?
Ja.
Und da hatten wir die auch schon mal erwähnt und die machen eben auch ganz, ganz viel so Statistiken und das sind richtig coole Sachen dabei, unter anderem wie lange in den jeweiligen Ligen verteilt auf der Welt es Unterbrechungen im Spiel aufgrund von Fouls gibt. Mhm. Also wie lange, wie viel Anteil nimmt Foul und alles, was drumherum ist, in einem Spiel in der jeweiligen Liga? Was schätzt du? Es ist schwierig. Also die erste Liga, also die erste Tabelle, wo es tatsächlich pro Spiel 16 Minuten und 27 Sekunden Unterbrechungen wegen Fouls gibt, ist die mexikanische Liga. 16 Minuten, musst du mal geben, also über 16 Minuten von 90 ist nur wegen Fouls.
In die Richtung hätte ich aber getippt, wenn du gefragt hättest. Ich hätte irgendwas in Südamerika, also ich hätte nicht Mexiko getippt, aber irgendwie sowas, Kolumbien oder so.
Also falls du auf Argentinien schielst, die sind tatsächlich an 3, 6, 7. Da sind es 15 mhm. Minuten und 23. Ganz unten an der Skala ist die holländische Eredivisie. Und da sind es tatsächlich nur 10 Minuten und eine Sekunde. Also es ist einfach ein heftiger Unterschied. Beim einen sind es 16:27 und beim anderen sind es 10 Minuten und eine Sekunde. Aber
es ist auch geil, dass du sagst, nur 10 Minuten pro Spiel.
Ja, klar. Ja. Wobei, ich glaube, die hast du schnell, wenn du 10 Fouls, also pro Foul rechnest du wirst gefoult, dann liegst du schon mal 10 Sekunden, bis dann überhaupt der Schiedsrichter das Spray macht, dann macht er noch ein bisschen hin, dann sowieso und bis dann losgeht. Also das ist sicherlich 30 Sekunden pro Foul. Das würde bedeuten, dass es bei 10 Minuten sind's, darf ich nicht lügen, sind's 20 Fouls. Ja,
während des Tages. Muss das Spiel auch mal schnell machen.
Drin. Ja, so aber Zeit da sind ja auch bestimmt dann, weißt du, sind dann Unterbrechungen mit dabei, also Behandlungspausen, sowas gehört ja alles dazu. Mhm. Aber ich finde einfach den Unterschied vom ersten zum letzten mit 6 Minuten, das ist schon krass. Bundesliga tatsächlich auch ganz hinten, und zwar 2-4 an 6 letzter Stelle von ganz vielen, mit 11 Minuten 49 und ein Platz dahinter, also wo es noch weniger Unterbrechungen gibt, ist tatsächlich die Premier League.
Ja, Premier League. Hätte ich aber, also weiß nicht, ob so weit hinten, aber die hätte ich auch nicht ganz vorne verortet.
Ah, hier kann man, pass auf, hier kann man sogar, also das ist die Nettozeit ist berechnet und man kann auch ordnen nach Fouls pro Match und Sekunden pro Foul. Machen wir Sekunden pro Foul, da können wir uns nämlich diese Rechnung sparen von vorhin. Sekunden pro Foul. Ganz vorne ist Kolumbien mit 38 Sekunden pro Foul. Da ist Mexiko nur an 3 und 38 Sekunden. Und die Schlusslicht ist hier die weißrussische Premier League mit 25 Sekunden. Also das sind einfach im Schnitt 13 Sekunden weniger von 38. Das ist schon enorm.
Ja, bei England hätte ich gedacht, jetzt nicht vielleicht so Anzahl der Fouls und so, aber da wird halt weniger Show gemacht.
Ist es wirklich noch so?
Naja, zumindest bei, ja, ich glaube, insgesamt ist das noch so.
Nee, kann ich dir jetzt hier den Zahn ziehen, weil die Premier League ist tatsächlich auf Platz 6 bei Sekunden pro Foul.
Ah, okay,
krass. 33. Bei denen gibt's nur weniger, das heißt, es wird weniger gepfiffen, aber sie machen da mehr Show draus. So wird ein Schuh aus der Show. Die haben eine sehr geringe Nettozeit, weil es einfach wenig Fouls gibt. Aber pro Foul ist es schon sehr viel. Also es finde ich echt interessant, sowas immer mal zu sehen. Und ja, da werden bestimmt auch teilweise Klischees bedient. Also die Argentinien ist vorne dabei. Also die ersten 10 Plätze sind Mexiko, Kolumbien, Portugal, Bulgarien, Zypern, Serie B, Argentinien, Chile, Brasilien.
Also war ich mit Südamerika gar nicht so falsch unterwegs.
Machst du nichts verkehrt. Deswegen sage ich, es bedient sicherlich auch das ein oder andere Klischee. Nächste Statistik. Wie lange bleiben Trainer durchschnittlich im Amt? Wie viele Tage? Ich sag mal, also ich weiß nicht, was geiler ist. Das oberste oder das unterste Ende? Das oberste Ende, Nordirland, Premiership, im Schnitt 1563 Tage.
Ja gut, da gibt's halt auch nur die haben in ihrer ersten
Martin O'Neill Liga, und Martin O'Neill.
Ja, die haben in ihrer ersten Liga, glaube ich, 10 Mannschaften oder so und da gibt's halt 11 Trainer. Also.
Ja, wahrscheinlich. Achso, du meinst, die rotieren einfach immer und wenn man genau. denkt, ach Gott, wenn der jetzt gerade frei ist, brauchen wir ist auch Regen in die Traufe. Platz 2, Wales, 1348 Tage.
Gleiches Phänomen.
Dann kommen wir Usbekistan mit 1069 Tagen. Dann kommt Irland. Also ist tatsächlich lustig.
Auch gleiches Phänomen.
Nordirland, Wales und Irland. Dann Island, gleiches Phänomen. Und überraschend, vorne dabei, ich glaube auf 9, Premier League. Im Schnitt 772 Tage. Mhm. Entspricht nicht der Theorie vom Hot Seat auf den Premier League-Dingern, Premier League-Stühlen. Bundesliga 628 Tage im Schnitt. Und Schlusslicht, die Saudi-Arabische Pro League mit 156 Tagen im Schnitt.
Klar, klar.
Einfach ein Drittel eines Jahres im Schnitt.
Na gut, da geht es ja um alles immer.
Das ist großartig.
Die Statistik finde ich gut.
Bolivien ist übrigens Vorletzter und Brasilien Drittletzter. Hätte man auch vielleicht.
Ja, auch Brasilien hätte man da erwartet.
Ich sehe gerade hier, da ist dann natürlich, von hinten geht es dann noch Serbien, Kasachstan, Montenegro, Tunesien, Albanien, Honduras, Kroatien, Türkei. Und die letzte, und zwar ist das die, also wird hier der Felix Magath Award für die meisten Spieler im Kader vergeben. Und ich sag mal so, Deportivo Pasto aus Kolumbien hat in den letzten 365 Tagen tatsächlich 70 Spieler eingesetzt. Dicht gefolgt von Dynamo Bukarest, die 63 eingesetzt haben. Ja. Hier Schlusslicht. Mit nur 26 eingesetzten Spielern ist der FC Milsami aus Mazedonien, glaube ich. Erster Vertreter, den man so ein bisschen was kennt, ist tatsächlich West Ham mit nur 27 eingesetzten Spielern. Mhm. Und ich habe vorhin gesagt, der Felix Magath Award für die meisten eingesetzten Spieler. Wer hat in den letzten 365 Tagen in der Bundesliga die meisten Spieler eingesetzt?
In Wolfsburg.
Hertha BSC. Ah. Also insofern nur konsequent, dass sie ihn verpflichtet haben.
Ja, nur inkonsequent, dass es nicht während eines laufenden Transferfensters gemacht haben.
Das ist so, aber ich meine, der Sommer kommt.
Ah.
Der Sommer kommt und dann kann man da sicherlich weitersehen. VfB übrigens an 2 mit 41 eingesetzten Spielern und dann Union, Bayer Leverkusen und Bielefeld mit 36.
Ali Karimi poliert schon die Fußballschuhe für den Sommer.
Das ist so. Ja, das war die kleine, Saschas kleine Statistikecke. Und jetzt habe ich noch ein Thema dabei. Ich weiß gar nicht, wie ich da drauf kam. Auf jeden Fall gibt es ja so dieses Schreckensszenario seit einigen Jahren, im Prinzip seit Aufkommen von Red Bull Leipzig, RB Leipzig, wie auch immer, dass das ja bald der Trend wird und dass es bald nur noch Werksclubs gibt und dann die Traditionsclubs sind alle weg und es ist eine Plastikliga und keine Fans und sowieso. Mir ist da nur aufgefallen, wo sind die denn eigentlich alle? Ist denn dieses Schreckensszenario von nur noch Werks oder Marketingclubs, ist es nicht für die nächsten Jahre mindestens mal hinfällig? Weil wir haben jetzt echt schon eine Weile Zeit vergehen lassen seit Hoffenheim und aber auch jetzt wieder seit Leipzig. Aber wo ist dann das nächste RB Leipzig? Wo denn? Weil in der Bundesliga gibt's jetzt bisher eigentlich keine Anzeichen. Hoffenheim ist unbedeutend. Leverkusen schwankt seit Jahren mal zwischen Gut und Mittel, Wolfsburg auch, siehe diese Saison. Dann gehen wir in die zweite Liga, da haben wir dann Ingolstadt, die sind Letzter. Gehen wir in die dritte Liga, da gibt's Viktoria Köln und Viktoria Berlin, die haben beide, glaube ich, einen Mäzen irgendwie mit dabei. Sind auch beide in den hinteren Tabellenregionen. Türkgücü München, insolvent. Von 1860 erwarte ich jetzt auch in den nächsten Jahren keinen großen Sprung. Gehen wir weiter in die Regionalligen. In der Regionalliga Bayern will seit Jahren keiner aufsteigen, weil sich's keiner leisten kann. Die ziehen reihenweise zurück. Regionalliga Nord haben wir so ein paar Mäzene bei diesen üblichen Verdächtigen, die auch im DFB-Pokal dabei sind. Die so Jedelo und Drochtersen, Assel oder wie die heißen, Asseln. Ist jetzt auch nichts irgendwie absehbar, dass da irgendwie der große Angriff geplant wird. Dann gehen wir in die Regionalliga Nordost. Da gibt's nur eine Gefahr, das Pele Wollitz. Aber das ist natürlich rein sportlich. Regionalliga West, Bayer Uerdingen steht als Absteiger fest. Rödinghausen hat einen Mäzen, auch so eine DFB-Pokalmannschaft. Ist aber auch im Mittelfeld. Ist gleich wie Jedelo und Drochtersen Assel. Regio Südwest gibt's Steinbach-Halger, die haben einen Mäzen, aber ich glaube, der meint es auch nicht so richtig ernst. Die sind auch im Mittelfeld, auch viel zu klein und dafür wird auch zu wenig Kohle reingepumpt. Also nicht wie Hoffenheim, die klein sind, aber viel mehr Kohle reingepumpt wurde. Dann gibt's da noch Groß Asbach. Die sind waren mal in der dritten Liga kurzzeitig, sind auch wieder abgestürzt. Haben ja auch so eine Art Mäzen mit diesem Uli Färber, diesem Spielerberater und Mann von Andrea Berg. Und ich glaube, der pumpt da auch einfach zu wenig rein, weil er wahrscheinlich auch nicht ganz so viel dann hat. Und die sind auch wieder hinten drin. So, das heißt, wo sind die neuen RB Leipzigs?
Ich würde das Thema anders angehen wollen, gleich. Und deine Aufzählung ist auch nicht komplett, weil du jetzt quasi nur die Firmenteams, siehe Bayer und RB, gemacht hast und diejenigen, wo einer quasi offiziell Mäzen ist.
Ja, soll ich Hannover noch dazu zählen? Aber das ist, glaube ich.
Nee, in Hannover jetzt nicht zwingend, aber in der, der neue Trend ist ja, dass sich mehrere Menschen zusammentun, siehe Kaiserslautern beispielsweise, die dann da groß Kohle reinpumpen, wo es ja jetzt, Kaiserslautern sieht ja auch so aus, dass wieder Richtung zweite Liga geht. Da gibt's noch ein paar Mannschaften mehr in den Ligen, die du aufgezählt hast, wo das so ist. Und ich habe da, also vielleicht war es damals so platt gesagt, dass die Bundesliga das alles nur zu befürchten hat. Aber du hast ja, bist ja die Ligen bis zur Regionalliga durchgegangen und da finde ich das schon relativ viel. Rot-Weiß Essen ist übrigens in der Regionalliga West auch so eine Truppe, die so 3-4 Leute hat, die da Kohle reinbuttern und auch nicht zu wenig für die Liga. Jetzt beispielsweise Ingolstadt nimmt einem Verein wie Magdeburg einen Platz in der zweiten Liga weg. Eine hat einen Mäzen oder Audi dann in dem Fall halt, der andere nicht. Kaiserslautern oder auch Türkgücü, auch wenn die sich jetzt erledigt haben, oder Viktoria Köln nimmt Verein wie den Offenbacher Kickers oder VfB Lübeck oder so Plätze in der dritten Liga weg. Also so, finde ich, muss man das betrachten und nicht nur runtergebrochen auf die Bundesliga.
Das stimmt, da gebe ich dir absolut recht.
Und der Trend, finde ich, hat zugenommen, gerade mit diesen, es tun sich, Bielefeld ist ja auch so ein Fall, es tun sich irgendwie mehrere mittelständische Unternehmen zusammen.
Bielefeld 3, konnte ja nur so überleben damals.
Genau, und das ist halt der Trend und das merkt man aber halt nicht so, wie wenn jetzt logischerweise Red Bull eine Truppe übernimmt und alles umkrempelt und die umbenennt und sowas. Bei denen merkt man das halt nicht. Aber es ist trotzdem aus meiner Sicht immer so eine kleine Unterwanderung von den Traditionsvereinen auf einem anderen Weg. Ist auch ja nie so öffentlichkeitswirksam. Aber Hertha ist ja auch so ein Fall, Bundesliga beispielsweise. Ja. Die würde ich da mit reinnehmen.
Trümmerhaufen.
Naja. Ja, weil sie es halt doof einsetzen.
Ja, aber das meine ich ja. Es setzen ja alle. Also irgendwie, es ist ja offensichtlich dann doch nicht ganz so leicht. Ich bin jetzt weit davon weg, irgendwie hier die Lobeshymne auf RB Leipzig und wie gut die das gemacht haben. Aber es ist ja offensichtlich nicht so leicht, weil sonst hätte es ja schon viel öfter geklappt. Ich sehe auch das, was du sagst, und das da gebe ich dir auch recht. Ich habe das jetzt natürlich der Zuspitzung wegen, vor allem auf die Bundesliga, beziehungsweise wie das dann in der Spitze sich dann irgendwann niederschlägt, erzählt, die Geschichte. Und da hast du natürlich recht, da geht es natürlich auch um die unteren Ligen. Nur da frage ich mich dann auch wiederum, ist es denn in den Ligen dann wirklich auch sportlich, macht es da so viel aus? Also wenn jetzt eine Mannschaft wie Viktoria Köln, wo du sagst, ja, die nehmen dann zum Beispiel den Offenbacher Kickers dann Platz weg. Okay, kann man so sehen. Nur Viktoria Köln ist ja jetzt nicht offensichtlich eine Mannschaft, die da irgendwie so durchmarschiert, sondern die hangeln sich da ja auch da gerade so irgendwie rein und mal sind sie Fünfter und mal müssen sie gucken, dass sie nicht absteigen. Und da frage ich mich, ist da das Geld dann so entscheidend oder könnte das nicht Offenbach auch sein, beziehungsweise warum sind sie es nicht?
Genau, und da würde ich sagen, es ist halt das Geld, weil bei Viktoria Köln eben dieser komische Steuerberatungstyp, ich weiß nicht auf den Namen, da halt Geld reinpumpt, damit sie eben zumindest in der dritten Liga zwischen Platz 5 und 15 spielen können. Und Offenbach macht das in Anführungsstrichen mit normalen Sponsoren und ganz normalen Verträgen. Und da ist halt niemand dabei, der das dann noch, der noch on top dann Summe X gibt.
Um Albert Bunyaku herzulotsen.
Richtig, genau. Oder Risse.
Ist er noch dort?
Weiß ich nicht genau, aber hat so bis letzte Saison auf jeden Fall. Und Viktoria Köln kriegt ja auch Sponsor-Kohle, also normales Sponsorgeld in einem gewissen Umfang, aber noch on top eben den Mäzen. Und das hat Offenbach halt nicht.
Ja, ich in der ganzen Diskussion will ich nur immer so ein bisschen in Erinnerung rufen, dass man diese, was auch immer jetzt man alles in dieses, in die, unter diesem Begriff Traditionsvereine subsumiert, dass man die einfach trotzdem ja in Haftung nehmen muss. Ich weiß, das siehst du auch so,
ja,
dass die jetzt absolut. Nicht, dass die jetzt, dass man die jetzt einfach nicht immer nur als Opfer darstellt, sondern gerade Stichwort Offenbach, Kaiserslautern, da lief ja auch Dresden, da lief auch einfach einiges intern so schief, dass man sich da selber jetzt ausgeschossen hat und das dann solchen Mannschaften ermöglicht. Und das meine ich eben, ich glaube, dass so eine Mannschaft wie Viktoria Köln, wenn von diesen, reden wir jetzt mal von, weiß ich, 15 Traditionsvereinen, die jetzt da irgendwo anders noch rumkrebsen, dann würde, glaube ich, Viktoria Köln hätte mit den Mitteln, die sie jetzt haben, weil das sind ja keine, das sind keine Mondsummen. Für die Liga ist es vielleicht viel, das kann ich tatsächlich gar nicht einschätzen, weil ich nicht weiß, was tatsächlich da fließt. Aber mit den Strukturen, die es halt woanders gibt, hätten die eigentlich gar keine Chance haben dürfen, da hochzukommen. Beziehungsweise hätte sich das vielleicht, um es mal noch weiter zu gehen, vielleicht hätte sich das für so einen Mäzen gar nicht hätte lohnen dürfen, weil er denkt, naja, es bringt mir jetzt auch nichts da. Irgendwie Drittliga sind so viele Traditionsclubs mit großen Strukturen. Weißt du, dass es manche von diesen Mäzenen auch schon so ein bisschen im Keim erstickt.
Das ist absolut so. Also und das gibt's ja bei den Traditionsvereinen, gibt's da ja zig Beispiele, ob das jetzt Aachen ist, sicherlich auch Offenbach, Ulm, Hessen-Kassel, kann man ja wahllos weiterstricken.
Ja.
Die haben alle mindestens mal eine Insolvenz oder fast Insolvenz hinter sich. Na klar haben die viel Scheiße gebaut, um da zu landen, wo sie jetzt dann halt auch sind. Das muss man der Fairness halber immer dazu sagen.
Ja. Nee, ich fand es einfach nur spannend, sich das mal vor Augen zu führen, wenn man jetzt wirklich mal auch, um dann jetzt den Bogen noch zu schlagen nochmal, wenn man jetzt mal wirklich in die Spitze geht, weil das war ja damals die Befürchtung, als Leipzig kam, dass bald die Meisterschaft zwischen, also in der Bundesliga, zwischen irgendwie 5 oder 6 Sponsorenclubs und Bayern und Dortmund ausgemacht wird. Und dafür gibt's momentan eigentlich überhaupt keine Anzeichen.
Ja.
Gut, dann sehen wir uns da wenigstens am Schluss.
Ja, kommen wir zum allseits beliebten Rückblick. Und ich habe Sascha dir ja vorher schon privat angekündigt. Ich habe heute deine persönliche Wohlfühloase gebaut.
Ich bin gespannt.
Und will danach dann aber auch nichts mehr hören, dass der Kultspieler immer so schwer ist und so weiter. Ne? Heute habe ich gedacht, mache ich mal ein Programm nur für dich.
Ist ja jetzt auch nicht weniger Druck deswegen.
Wir sind am 23.03.1997, heute vor 25 Jahren. Es ist der 20. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg. Und es ist das Topspiel.
Warte mal, der 97? Oh, da, oh Gott. Wirklich?
Ich habe gesagt, ich will wirklich. Es ist das Topspiel, der 3. gegen den 2. der VfL Kirchheim Tech gegen den 1. FC Pforzheim.
Wow. Okay, stark, stark. Ist übrigens die Aufstiegssaison. Danach hat das Abenteuer Regionalliga Südwest gerufen, damals noch 3. höchste Liga. Aber da hast du sicher später noch was dazu sagen.
Ja, es war schade, ich bin durch Zufall darüber gestolpert. Es war schade, also bei dem Spiel hätte ich es noch lieber als bei anderen gemacht, dass du die Mannschaftsaufstellung rätst. Sie war aber schlicht nicht auffindbar.
Nein, oh Gott, ich dachte, das kommt jetzt.
Nee, leider nicht, weil zwar zu früh in der Zeit. Die ganzen gängigen und nicht gängigen Seiten, wo man auf beispielsweise auch Oberliga und Aufstellung zurückgucken kann, starten alle erst so 2000 und 2001. Aber kannst du dich noch an den Ausgang des Spitzenspiels erinnern?
Nein, definitiv nicht. Ich vermute, ich war sogar dort als D-Jugendliche oder so, aber vielleicht sogar auch ein Balljunge gewesen, aber ich kann mich an ein Spiel gegen Pforzheim tatsächlich nicht erinnern.
Es war ein klassisches 0:0.
Ich könnte dir wirklich einen Teil von der Aufstellung sagen.
Ja, da kommen wir gleich zu. Das war nämlich meine Hoffnung, ganz zum Schluss. Du hast ja schon gesagt, am Ende der Saison ist Kirchheim aufgestiegen mit 2 Punkten Vorsprung vor Pforzheim und dem VfB 2. Und was man noch recherchieren konnte, waren 3 Spieler des Kirchheimer Kaders in der Saison. Und das war einmal natürlich Rübe Kauf,
ja. Aufstiegsheld.
In der Saison, also am Anfang der Saison, nach Kirchheim gewechselt.
Aus Hochdorf, glaube ich.
Dann Mario Estasi.
Ja, Abwehr.
Und der Goalgetter des Teams, Uwe Ickler.
Ja, der sagt mir jetzt tatsächlich nichts mehr. Wie viel hat der gemacht?
Keine Ahnung, stand nur dabei, dass der Stürmer ist.
Nee, das war nicht der Stammstürmer. Also ich weiß, dass der Udo Scheirer auf jeden Fall im Tor, ist klar. Thomas Edelmann hinten drin. Es könnte sein, dass Andy Buck dabei war. Der war auf jeden Fall eine Saison mal da. Ich weiß aber nicht mehr genau wann. Das könnte aber auch ein Tick früher gewesen sein. Und was Edelmann, Rübe Kauf, klar die Achse. Und dann, wie hieß er, der geile Zehner. Also ein Zehner wie Ike Hässler. Geile Freistöße geschossen. Wie hieß er? Ah, da kommen wir jetzt mehr drauf. Ich suche gerade schon hier Aufstiegself. Ah, hier, guck mal. In unserem Lokalblatt. Also Trainer auf jeden Fall Andi Kleinhansel. Thomas Endler, ganz liebe Grüße. Alte Zehner, 1,20 groß, geile Freistöße. Tommy Endler, ja, überragend. Und Andreas Kleinhansel war Trainer, war glaube ich irgendwie mal bei den Kickers hat er mal Und dann haben wir natürlich im Mittelfeld noch Carmelo Scafidi. Von Scafidi Marquisen. Gibt's heute noch. und dann haben wir natürlich im Sturm gab's den türkischen Doppelsturm mit Ali Yücel und wie hieß der andere? Seminarin. Die beiden. Und auf der Bank der dritte türkische Stürmer Nihat Güler. Und dann fällt mir nur noch einer ein, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, wo der gespielt hat. Das ist ein großartiger Name, nämlich Ingo Tallerfuß.
Ja, schön.
Aber tatsächlich Andy Buck nicht dabei. Oh, Klaus Meier habe ich vergessen. Klaus Meier, Kapitän. Sechser. Ja. Ach, das ist ja großartig.
Man muss dann aber sagen, dass Abenteuer Regionalliga.
Ja, das kam zu früh.
war dann eher irgendwie 3 Siege oder so und.
Ja, es ging eher so Richtung TB Berlin.
Ja.
Aber war geil, weil das war nämlich von den Teams her war es eine richtig geile Saison. Weiß nicht, hast du es da gerade zufällig vor dir?
Nee, ich kann es aber kurz aufrufen.
Ruf es mal so lange auf. Also, safe war auf jeden Fall die Bayern-Amateure dabei, was für mich natürlich großartig war. Das habe ich schon ein paar Mal erzählt mit Trainer Gerd Müller damals. Dann war der FC Augsburg dabei. Waldhof Mannheim war, meine ich, dabei. SSV Reutlingen, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Ulm müsste wahrscheinlich. Dann Kickers waren wahrscheinlich höher zu dem Zeitpunkt.
Das ist in Kassel. Könnte dabei gewesen sein.
Es sind einige Mannschaften einfach, die man auch von später gekannt hat. Offenbach war, meine ich, dabei. Hast du es jetzt noch nicht?
Nee.
So, hier, guck mal. Also, wir haben unter anderem Ulm, Offenbach, Reutlingen, Burghausen, Bayern Amateure, Waldhof Mannheim, KSC Amateure, Augsburg, Wehen, SV Wehen, Darmstadt 98, Kirchheim und Hessen-Kassel. Und witzigerweise Darmstadt, Kirchheim und Hessen-Kassel sind alle 3 abgestiegen.
Ah, ich erinnere mich, das war die Kasseler Saison, wo mal wieder das Geld nicht bis zum Schluss
genau, mit 0 Punkten sind sie durch. Kirchheim mit 18 und das rettende Ufer hatte 33, also es war halt schon... Drei Siege, war, 9 Unentschieden.
War schon knapp dann.
Du, verpfiffen worden, mehrfach.
Okay, wow. Ich habe die Torschützenliste.
Oh ja. Wow. Ja, geh los.
Also, Torschützenkönig, gut, klar. Klar, Dieter Eckstein.
Dieter Eckstein. 21 Tore. Für den FC Augsburg.
Ja. Zweiter natürlich Dragan Trkulja. Ja. Es ist vor Ulm. Gut. 1860 dann natürlich in der Winterpause in Burghausen gewildert.
Ja.
Klar.
Und sich Marco Barletschei geholt.
Und dann kommen so ein paar hessische Legenden.
Olivier Djapa, der sagt mir auch irgendwas.
Ja, den kenne ich tatsächlich, ist Fulda. Boah, Olivier Djapa, auch Oliver Roth auch und Marco Fladung.
Djapa war 3 Jahre in Reutlingen, ich glaube daher. Alter. Borussia Fulda 5 Jahre, 86 Spiele, 43 Hütten. Dann 3 Jahre Reutlingen, 96 Spiele, 60 Hütten. Ja. Kannst machen.
Das kannst du machen.
Das kannst du machen. Ja, großartig. Das ist schön. Das freut mich. Das freut mich wirklich. Dass es mein alter Kindheits- und Jugendverein da dann doch nochmal in unseren Podcast schafft. Und vor allem in den Rückpass.
Bin ich drüber gestolpert heute.
Ich meine, ich sag mal so, nächstes Jahr um die Zeit, da könnte es dann irgendwann natürlich nochmal brenzlig werden. Ja. Und dann kommen wir da vielleicht auch mit Aufstellung hin. Naja, cool.
Ja, machen wir beim Kultspieler gleich weiter. Und da muss ich fairerweise sagen, den finde aus gewissen Gründen auch ich schön heute. Nicht nur du, aber machen wir mal der Reihe nach. Wir suchen heute einen am 8. Januar 1971 in Kassel geborenen Stürmer, der seine Juniorenzeit auch standesgemäß beim großen KSV Hessen verbracht hat, von 76 bis 89. Um dann auch von 89 bis 92 seine ersten Spiele im Seniorenbereich beim KSV Hessen zu machen, hat da 68 Spiele, 22 Tore, um dann über die Stationen FSV Frankfurt und Darmstadt 98, wo er von 93 bis 96 gespielt hat und da in 95 Spielen immerhin 40 Tore gemacht hat, zum FC Bayern zu gehen.
Mal, in München. Hessen-Kassel, FSV Frankfurt, Bayern.
FSV Frankfurt, Darmstadt.
Ah, Darmstadt. Bayern. Ah, ich glaube, ich kann Lö, oder?
Möchtest du mal die Initialen sagen?
BL?
Nein. Dachte ich mir, dass du das vielleicht ziehen könntest, weil das schon gängig gewesen wäre. In München hat er aber nur von 96 bis 97 gespielt und hat dabei für die Amateure 28 Spiele und 22 Tore und für die Seniorenmannschaft ein Spiel und kein Tor gemacht. Nach dem Jahr in München ist er zu Hertha gegangen, 97 bis 98, aber auch nur 3 Spiele, kein Tor. Und hat dann seine Karriere immer so im Jahresmodus ausklingen lassen in Mannheim, beim KSC, in Chemnitz, beim VfR Mannheim, nochmal in Darmstadt, beim ersten SC Feucht, bei den Stuttgarter Kickers, in Velmar und beim KSV Baunatal. Hast du schon eine Idee?
Also, das ist ja dann schon eine lange Abschiedstournee. Das ist ja schon eher so Elton John mäßig. Ja. boah. Also, Hessen-Kassel, Frankfurt, also FSV Frankfurt, Darmstadt, München, wo er bei den Amateuren heftigst netzt.
Und, also man muss aber sagen, das eine Spiel, was er für München gemacht hat, und das mache ich auch, wenn du jetzt beim Durchgehen und so nicht drauf kommst. Ich habe noch einen Tipp, dann
glaube ich schon, Spiel,
dass du es weißt. Das war ein sehr besonderes Spiel.
Das Spiel. Ist es ein Deutscher?
Mhm. Ja, in Kassel geboren, ja.
Ah, richtig, klar, hast du ja gesagt. Es war ein besonderes Spiel. Das müsste ja eigentlich. Ah, ich weiß es. Es ist Es ist krass, aber die Initialen sind CL?
Ja.
Okay, ich bin gerade richtig stolz, dass mir das eingefallen ist. Aber es müsste Carsten Luckys sein.
Richtig. Wow. Carsten Luckys.
Also ist aber auch, also wie kannst du da von Wohlfühloase reden?
Es ist ein Bayern-Spieler, also er hat, wie einfach soll es noch werden?
Heftig, was der bei den Amateuren abgezogen hat.
Ja.
Nee, mir ist es tatsächlich, also um das aufzulösen mit deinem Spiel, es konnte ja eigentlich, wenn es so ein besonderes Spiel ist, konnte es ja eigentlich nur das Spiel mit dem Wechselfehler sein, oder?
Nee.
Ah, ich dachte, da wäre der auch involviert gewesen. Also ich weiß, dass Didi Hamann der Letzte war, aber ich dachte, er wäre auch irgendwie.
Also nee, aber es hat mit einer Auswechslung zu tun. Er ist damals derjenige gewesen, der für Jürgen Klinsmann eingewechselt wurde, als er in die Tonne getreten hat.
Ja.
Und das war sein einziges Bundesligaspiel für die Bayern.
Yes. Okay, falsch gedacht, richtiges Ergebnis, wie bei mir in Mathe oft. Ah ja, sicher. Und dann, auf jeden Fall, als ich dann, okay, dann fassen wir es ein bisschen höher, die Ebene. Es war klar, dass es um, oder ich dachte, es würde um einen Amateur gehen. Mhm. Also der auch, der auch für die Amateure damals gekauft wurde. Und so war es ja dann offensichtlich. Und bei Amateuren, die man da wirklich noch, die man kennen könnte, da kommen dann nicht so viele eigentlich in Frage. Und er hat ja offensichtlich keine große Karriere gemacht. Da kommen dann wiederum auch nicht so viele in Frage. Weil so Leute wie Jarolim, Hamann oder so, die waren ja dann alle irgendwie später mal bekannt. Auch Flick oder Eberl oder sowas. Deshalb, und dann kam er natürlich mit dieser Hertha-Geschichte, da war was. Ich hab den in diesem quergestreiften lila-weiß kontinentale Trikot, sehe ich den irgendwie vor mir.
Richtig, das war die Saison.
Carsten. Okay, was macht er heute?
Das war der zweite Grund, warum ich ihn genommen habe. Ich wollte ihn ja eigentlich das letzte Mal schon machen, als Dennis zu Gast war. Dann wäre es aber für Dennis zu einfach gewesen, nämlich aus einem Grund. Er war zuletzt bis Mitte letzten Jahres Trainer des TSV Waldkappel, was wiederum der Verein ist aus dem Ort, wo Dennis jetzt wohnt. Deswegen hätte er das gewusst, wenn ich das gebracht hätte noch.
Liebe Grüße an Dennis, Empfehlung, die Folge mit dem Schiedsrichter, mit dem Amateurschiedsrichter Dennis zu hören.
Und das war, das passt jetzt, hat mir auch nicht abgesprochen, gut zu der Frage, die du vorhin gestellt hast, mit wo ist die Gefahr dieser ganzen aufgepimpten Clubs?
Carsten Luckys.
Ja, das ist ja auch ein Phänomen mittlerweile in der Waldkappelsche Kreisoberliga, also irgendwie viert, fünft, niedrigste, wo sich jetzt auch permanent so Fördervereine aus ansässigen Bauunternehmen und so weiter gründen und dann quasi da anfangen, schon unten Kohle reinzupumpen. Das hatten wir auch mal vor ein paar Folgen. Und Carsten Luckys kommt ja nicht weit weg von Waldkappel, eben ja aus Kassel, wurde als PR-Gag geholt, eben um den neuen Freundeskreis, der sich da etabliert hat, das Unternehmen zu promoten.
Aber jetzt mal ehrlich, ist Carsten Luckys nicht für als PR-Gag zu wenig? Also nichts gegen Carsten Luckys, ganz liebe Grüße an der Stelle, aber ist das nicht? Also das ist so, oh, wir wollen was Verrücktes. Ja was? Wir holen jemanden, den man kennt auch von früher, Funk und Fernsehen, Fußball. Ja, wen denn? Ja, Carsten Luckys.
Naja, du musst halt sagen, bei uns da oben ist der schon.
Ist der eine Nummer?
Naja, also jetzt zumindest nicht unbekannt.
Also Local Hero-mäßig.
Naja, er hat in Kassel gespielt, also beim KSV, danach noch in Vellmar und in Baunatal, das ist ja auch Kasseler Raum. Und war dann ja noch Trainer, unter anderem in Baunatal, das ist ja so der zweitgrößte Verein eigentlich da oben, und in Lohfelden, ist auch so Kasseler Ecke. Also da oben so in Nordhessen kennt man den schon.
Na gut, und dann kann man natürlich immer sich drauf berufen, na, da haben wir bei Bayern gespielt.
Richtig, und eben halt auch gerade mit dieser Tonnentritt-Geschichte, das sagt dann jeder so, ah klar, ja, das kenne ich.
Muss der dann auf solchen Event-Spirenzchen, muss der dann auch mal in so eine Tonne treten immer?
Bestimmt, also bei unserer Heimatpresse zu Hause glaube ich ja.
Ich meine nicht, dass er in die Tonne getreten hat. Aber.
Ja.
Bestimmte Rolle. Carsten Luckys. Ja, war mir jetzt auch nicht bewusst, dass der aus der Ecke so kommt.
Ja.
Naja. Mein Lieber, jetzt kommen wir zum Schwerpunkt. So, Jonas aus Hannover wettet, dass er die nächsten 8 Fragen vom Fritz von Turn- und Taxquiz.
Oh, geil.
Volume 3 heute in der Reporter-Edition beantworten kann.
Lieber ja, Jonas, das wette ich.
Es war nicht abgesprochen. Ich überrasche dich gerne mit einem Turn- und Taxquiz. In der Reporter-Edition, du hast schon angefangen, die Folge mit irgendeiner geilen Floskel. Was war es nochmal? Komm jetzt gerade nicht mehr drauf.
Die Leichten sind manchmal die Schwersten.
Warte, wir spulen mal zurück. Die Leichten sind manchmal die Schweren. Die Leichten sind manchmal die Schweren, war es, glaube ich. Haben wir jetzt kurz zurückgespult. Und deshalb umso mehr, umso besser passt dann das Fritz von Turn- und Taxquiz. Heute, für alle, die es nicht wissen, das Turn- und Taxquiz ist ein Quiz, bei der Fußballsituationen oder Situationen im, um oder aus dem Fußball beschrieben werden und man dann die passende Floskel erraten muss oder benennen muss. Und normalerweise haben wir das immer mit Kreisligasprüchen oder Kreisliga-Situationen gemacht, Amateursport. Haben es aber jetzt heute in der Reporter-Edition. Das heißt, es geht um Reporterfloskeln, Jonas. Und zwar nicht Lokalsport, das kann auch Lokalsport mal sein, aber hauptsächlich Fernsehen. Bist du denn bereit?
Ja, ich kann ja, ja, auf jeden Fall.
Ja gut, du kannst auch Nein sagen, aber wir fangen ja trotzdem an.
Eben, genau.
Kommen wir zu Frage 1. Ich habe 8 Fragen vorbereitet. Ein Torhüter beendet das Spiel ohne Gegentor. Wie kommentiert der Reporter dieses Vorkommnis?
Er hat seinen Kasten sauber gehalten.
Wäre eine von 2 möglichen Lösungen. Was wäre die 2. mögliche Lösung?
Er hat die weiße Weste gemacht.
Er hat die weiße Weste behalten oder den Kasten sauber gehalten. Vielen Dank, gibt einen Punkt. Frage 2. Mannschaft A führt gegen Mannschaft B mit 1-0. Es läuft die Schlussphase des Spiels. Wie kommentiert die Reporterin, dass der Torhüter der führenden Mannschaft bei der Ausführung seines Abstoßes nun auf Zeit spielt? Geschrieben, dass auf Zeit gespielt wird. Tipp, in diesem fiktiven Bild steht er nicht.
Ja, er bindet sich wahrscheinlich einen Schuh.
Er setzt also sich auf die Uhr.
Ah, okay. Ah. Ja, okay.
Kriege ich immer einen Hals, wenn es ein Reporter sagt. Frage 3. Ein Spieler zeigt ein begeisterndes Kabinettstückchen auf dem Platz. Welche Feststellung tätigt der Reporter daraufhin für die Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion?
Ist es ein Traum?
Also er macht ein tolles Kabinettstückchen und was ist der?
Auf dem Bierdeckel ausgespielt?
Möglich, ja, okay, ja, könnte man auch gelten lassen. Denk mal daran, was unterscheidet die Zuschauer im Stadion? Was müssen die müssen ja einen Obolus entrichten.
Ja, Standing Ovations. Also Applaus.
Der Trick allein war schon das Eintrittsgeld wert.
Ah, okay. Ja, ja, okay, das geht auch.
Immer noch ein Punkt aus 3 Fragen. Frage 4. Mannschaft B liegt nach 5 Minuten vor Schluss mit einem Tor zurück und schlägt nun einen langen Ball nach dem anderen. Daraufhin wird die Reporterin zur Handwerkerin. Was macht Mannschaft
B? Jetzt wird natürlich die Brechstange ausgepackt. Jetzt wird
die Brechstange ausgepackt. Damit hast du 2 von 4 möglichen Punkten. Frage 5. Spielerin A schießt einen Eckball mit einer sehr hohen Flugkurve. Der Reporter entdeckt seinen inneren Jörg Kachelmann.
Da liegt Schnee drauf.
Da liegt Schnee drauf. 3 von 5 möglichen Punkten. Frage 6. Nach einer strittigen Situation entscheidet der Schiedsrichter auf Foulspiel gegen Mannschaft A. Es gibt Aufruhr und Unstimmigkeiten auf dem Platz und auf den Rängen. Doch wie sensibilisiert die Reporterin das Publikum vor den Fernsehern für die Entscheidung des Schiedsrichters? Also sie will quasi Verständnis beim Publikum hervorrufen, dass der Schiedsrichter ja gewisse Voraussetzungen hat oder eben nicht hat. Im Gegensatz zum Publikum zu Hause.
Ja gut, er hat ja keine Zeitlupe, ist klar.
Wir haben ja eine Zeitlupe, die der Schiedsrichter nicht hat. Und müssen in Sekundenbruchteilen entscheiden. drei von sechs. 50% Quote hast du noch. Also ungefähr Shaquille O'Neal Freiwurfquote jetzt.
Habe ich da keinen Punkt für gekriegt? Für
die Zeitlupe? Doch, hast du. Natürlich hast du. Vier von sechs.
Ah.
jetzt ist es nicht mehr Shaquille O'Neal. Jetzt ist es besser als Shaquille O'Neal beim Freiwurf. Frage 7. Bei einem Spiel an der Anfield Road im Westfalenstadion oder irgendeinem sechsklassigen Club in der ersten Pokalrunde läuft vor dem Spiel You Never Walk Alone. Was sagt der Reporter?
Der Reporter kriegt natürlich Gänsehaut und er sagt, ich bin jetzt einfach mal still, damit sie die Stimmung genießen können. Damit wir die Stimmung genießen können.
Ich sag
können.
Jetzt mal nichts mehr, damit sie diese Stimmung genießen ja. können. Mal, dann sag halt aber auch nichts.
Genau, aber das ist natürlich für mich ein Elfmeter ohne Torwart, weil das natürlich auch bei The Zone, Sky, ARD, wo auch immer, genau dieser Satz immer kommt. Und ich denke mir genau das Gleiche, dann halt doch einfach die Fresse.
Ja, dann sag doch einfach, also das ist so wie, ich will ja nichts sagen, aber. Ja, dann sag aber auch nichts. Dann sag auch einfach nichts. Sehr gut, dann sind wir jetzt 5 von 7. Und wir kommen zur letzten Situation im Turn- und Tagsquiz. Das Spiel zwischen Mannschaft A und Mannschaft B bietet in den ersten 15 Minuten nach dem Anpfiff keine Torchancen und wenig Tempo. Wie analysiert die Reporterin den Spielbeginn?
Wir sind noch in der Abtastphase.
Die beiden Mannschaften tasten sich noch ab. Sehr gut. Stark, 6 von 8. Sehr gute Quote.
Naja, also auf der einen Seite freue ich mich darüber, auf der anderen Seite gibt mir das aber auch zu bedenken.
Ja, ich finde es auch bedenklich. Auf der anderen Seite, bei deinem Sport- und Fußballkonsum sind 6 von 8 vielleicht sogar wenig.
Ja.
Muss man, glaube ich, auch mal so sagen. Muss man auch sagen dürfen, Jonas?
Ja.
Da sind wir bei der nächsten Floskel. Muss man auch mal sagen dürfen? Muss man auch ansprechen dürfen? Und
Finger auch mal in die Wunde legen.
Und dann hoffen wir, dass beim nächsten Mal nicht ganz so viel Sand im Getriebe ist.
Mhm.
Ja, dass du, aber am Anfang war es schon ein Stotterstart.
Ja. Hab gebraucht, um in die Partie reinzukommen.
Ja, aber als du ins Rollen kamst, da war dann natürlich auch das Selbstvertrauen da und da hattest du einen Lauf.
Ja, da hat man dann halt auch gemerkt, wer oben steht, ne, der hat dann auch das nötige Glück.
Das ist so.
Aber habe ja auch unter der Woche gespielt und brauchte dann auch 15, 20 Minuten, um das rauszulaufen.
Die Frage ist aber bei so einem besonderen Spiel, hast du unter der Woche Turn- und Tagsquizze geübt? Hast du es trainieren lassen?
Klar, weil auch damit machst du Punkte. Ne? Das ist alles im Repertoire drinne. Ganz klar.
Gut, am Ende sind es 6 von 8. Da hast du das Spiel mit nach Hause genommen. Da fragt ja morgen auch keiner mehr danach.
Eben, aber du kannst es natürlich auch im Training nur bedingt üben. Weil die Drucksituation, die dann da ist.
Das
kannst du nicht simulieren.
Ja gut, am Ende ist es ja so, das Ergebnis zählt. Und das sind natürlich die Spiele, die du gewinnen musst, um am Ende dann da auch wirklich oben zu stehen.
Das ist so. Ja.
Dann hätten wir jetzt eigentlich schon Volume 4 gleich machen können. Aber das ist ein Bonus. Ja. Das ist ein Bonus für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ich wäre damit schon durch. Also wenn du vielleicht noch was hast. Ansonsten
nee.
Sind wir heute mal ein bisschen früher fertig. Und ja, dann hören wir uns in ungefähr 3 Wochen wahrscheinlich. 1, 2, also 2,5 Wochen. Wobei, ja, morgen in 2 Wochen, also wenn die Folge rauskommt, auf den Tag genau in 2 Wochen, dann wirst du hier aufschlagen.
Yes.
Und dann muss ich ein Bier kaufen. Aber ich hoffe, dass mir das gelingt. Und dann lassen wir es uns gut gehen und dann hört ihr auf jeden Fall von uns. Falls ihr in der Zwischenzeit noch Themenideen habt, falls ihr Rückmeldung habt, falls ihr Fragen habt, falls ihr jemanden grüßen wollt, falls ihr eure Schienbeinschoner vergessen habt, falls ihr ja vielleicht auch speziell Themen, Wünsche oder Ideen für ein Special, wenn Jonas und ich uns treffen. Könnt ihr uns auch gerne schicken. Und dann würde ich sagen, bis dahin, alles Gute, Jonas, gute Fahrt.
Ja, danke.
Hören uns davor sicher nicht mehr.
Bis dahin. Nee, bestimmt nicht.
Ja, komm, hau ab, ey. Tschüss.
Tschüss.